Games und so.
Kennt ihr noch den Piratensender Powerplay, wo einfach Podcaster in so einem kleinen Transporter übers Land fahren und andere Sendungen übernehmen und dort ein Piratensignal einspeisen? Das ist, glaube ich, jetzt so das Motto für diese Woche hier bei Insert Moin. Guten Tag, ich bin Timo Hetzel von Games und so, kennt ihr vielleicht? Ein Podcast drüben auf dem anderen Ende vom Internet. Und ich habe heute hier dabei Alex Eumer vom iPhone-Blog.
Guten Abend zusammen.
Und Michael Förtsch, guten Tag.
Hallo.
Wir wollten uns heute hier unterhalten über eine kleine Geschichtsstunde abhalten. Und die alten Herren erklären euch, wie das damals war, wo man schöner scheitern konnte. Ja, wo einfach mal so eine Konsole entwickelt wurde mit viel Aufwand, mit viel Herzblut und dann niemals rausgekommen ist. Oder eine Konsole mit sehr viel Geld entwickelt wurde, dann auf den Markt gebracht wurde und keiner hat sie gekauft und dann war das alles für die Katze und Sega musste am Schluss sozusagen das Hardware-Geschäft aufgeben. Wir schauen uns das mal ein bisschen heute an und unter dem Titel Schöner scheitern. Wie wär's denn zuerst mit einem Synergie-Ding, weißt du, so Win-Win-Win-Situation für Nintendo, für das Super Nintendo, für Sony und für die PlayStation. Wir machen eine Konsole Ende der 80er Jahre, die Nintendo PlayStation. Habt ihr das mal angeschaut? Alex, kennst du diese Bilder? Ist in der Wikipedia ist auch ein großartiges Bild drin von diesem SNES-CD, so ein Mockup irgendwie. Oben normales Super Nintendo, unten eine Klappe mit einem CD-Laufwerk drin.
Es sah so ein bisschen nach Traumkonsole aus, ne? Zu der Zeit zumindest. Also damals waren ja Module irgendwie so die große Nummer. Und aus dem Projekt wurde nichts durch allerlei Verstrickungen und Mauscheleien und historischen Geschichten, die einfach nie dazu geführt haben, dass diese Konsole entstanden ist und die beiden Firmen ihre eigenen Wege gegangen sind. Aber es sind ja zumindest Prototypen davon entwickelt worden, so um die 200, sagt man. Und lustigerweise ist diese Geschichte halt jetzt im letzten Jahr nochmal so einen Aufwind bekommen, weil einer von diesen Prototypen aufgetaucht ist und wirklich in die Hände von Leuten gefallen ist, die dafür sich begeistern und nach Sachen repariert haben. Und daher ist es lustig, dass diese ganze Geschichte uns noch nicht komplett verlassen hat.
Also wenn du an die 80er denkst, da waren, was Musik-CDs waren relativ neu, aber es war schon irgendwie vorhanden. Aber die Firma, die da wirklich dahinter stand, war zum einen Sony, zum anderen Philips. Ja, deswegen auch so SPDIF, der digitale Anschluss, der heißt SP vorne wegen Sony und Philips, weil die hatten ihre Finger in den CDs damals drin. Und das hat sich dann auch irgendwie bei Nintendo so ergeben, dass sie wohl irgendwie zum einen mit Sony und zum anderen mit Philips gleichzeitig an verschiedenen Projekten in Richtung CD gearbeitet haben. Und das eine war eben dieses Super Nintendo CD oder Super Disc oder Nintendo PlayStation, wie auch immer man es dann am Schluss genannt hätte. Und das ist aber irgendwie nichts geworden. Ja? Also sie haben da Prototypen gebaut, das war im Wesentlichen oben tatsächlich das klassische Super Nintendo Modul, wie man das dann in den Prototypen sieht, und halt ein CD-Laufwerk dazu, was in dem Prototyp nicht wesentlich mehr macht als Audio-CDs abspielen, wenn überhaupt. Und man hat irgendwie noch keine, ich glaube, es ist keine Software jemals, weiß nicht, entstanden oder zumindest hat sie es bis heute nicht überlebt, die für dieses CD-System wirklich gedacht gewesen wäre. Ich glaube, man weiß auch nicht so ganz genau, ob das tatsächlich noch ein zusätzliche, also ob das einfach nur mehr Daten bekommen hätte, so ein Spiel, oder ob das auch tatsächlich CPU, GPU, irgendwas Fähigkeiten bekommen hätte, das System.
Naja, es gab ja so ein paar Geschichten von Leuten, die mal analysiert haben, warum Nintendo das überhaupt angefangen hat. Und also es gab ja einen Grund, warum sie diese PlayStation dazu haben wollten. Unter anderem eben, weil die Fabrikation dieser Cartridges, also der klassischen Module, zu der Zeit immer teurer wurde. Und Compact-Discs im Vergleich deutlich günstiger herzustellen waren und natürlich vor allem mehr Speicher boten. Also Nintendo wollte damit höchstwahrscheinlich, so geht man davon aus, ihre klassischen Spiele weiterbringen, aber zum Beispiel eben mit einem größeren und umfassenderen Soundtrack, der eben quasi parallel einfach als Audiotrack von der CD abgespielt wird, was damals durchaus beeindruckt hätte.
Das gab es auch eine Weile bei PC-Games, ne? Dass die so, du hast das Spiel geladen, so die Datenseite, und dann hast du so einen Audiotrack gehabt, der von der CD runtergenuddelt wurde.
Genau. Also das sollen sie unter anderem vorgehabt haben. Und was das CD-Laufwerk und Programme dafür angeht, also falls ich mich nicht täusche, ist irgendwann mal tatsächlich so eine Boot-CD-ROM aufgetaucht. Mhm. Aber wirkliche Spiele dafür wüsste ich jetzt nicht.
Es gibt wohl aufgrund dieser Bootloader-CD irgendwie dann so Homebrew dafür, weil es dann natürlich auch nichts anderes ist als das Super Nintendo, was oben drauf steckt.
Genau, das war Super Boss Gaiden und ist eben so Side-Scrolling, Jump'n'Run-Brawler. Es gibt es, glaube ich, mittlerweile zum Download, muss eben auf CD gebrannt werden und kann man dann wohl, wenn man eine Nintendo PlayStation hat, auch relativ gut spielen.
Die meisten werden das haben, genau.
Ja. Ist jetzt natürlich eher so eine exotische Geschichte, ne? Wenn's
das ja, also wobei es sollen ja mittlerweile auch zwei weitere Nintendo PlayStation auf irgendwelchen Flohmärkten aufgetaucht sein, angeblich.
Also wenn ihr so ein Gerät seht, wo an einem Super Nintendo unten was Komisches dranhängt, kauft es mal für 20 Euro und dann an uns schicken. Dankeschön.
Genau.
Man kann sich zwei Videos vor allem auf YouTube anschauen, wo Ben Heck dieses Prototypgerät auseinanderbaut und dann versucht zu reparieren, und er schafft es dann auch. Und das ist ganz, ganz nett anzusehen, wie man da halt ein mehr oder weniger Standard Super Nintendo genommen hat. So ein bisschen Klebeband und unten das CD-Laufwerk dran, fertig, ne?
Ich meine, beeindruckend ist ja irgendwie, dass Sony halt irgendwie mit einem Engineer, den kennt man vielleicht, das war der Ken Kutaragi, Interesse an diesem Videospielthema entwickelt hat. Und bei Sony intern, wie man das nachlesen kann, stieß das irgendwie nicht auf großes Interesse. Deswegen war eine eigene Konsole scheinbar undenkbar zu der Zeit. Und deswegen war diese Partnerschaft vielleicht erstrebenswert. So hat irgendwie eine Person hat halt irgendwie intern in diesem großen Konzern versucht, dieses Projekt nach vorne zu bringen, weil er irgendwie Potenzial dort gesehen hat. Und wenn man wiederum der Geschichte glauben kann, ich war da nicht dabei, also 91 auf der CES hat man scheinbar diese Partnerschaft offiziell angekündigt. Ich war da 11, also vielleicht verständlich, warum ich nicht dabei war. Also große Ankündigung, Nintendo und Sony. Und Nintendo hat auf der gleichen Messe einen Tag später oder so die Partnerschaft mit Philips angekündigt über das CDI.
Und das CDI, und das war ja eine ganz große Nummer. Da kann ich mich erinnern, das stand hier in Geschäften auch tatsächlich rum. Ja. Da lief so die Endlosschleife mit der Demo. Und ich habe mir gedacht, das wäre ja irgendwie schon ganz interessant. Und du konntest auch irgendwie Video-CD damit abspielen, wofür es auch keine Titel zu kaufen gab. Und das war irgendwie so, Foto-CD war damals noch so ein Thema. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem CDI gelaufen wäre. Auf jeden Fall, Wikipedia meint dazu, Philips hätte $1 Milliarde da rein versenkt. Wow. Und das war nix. Und auch in die Richtung, was Nintendo Plus, also auch dieses Zelda-Spiel, da kann man sich auch auf YouTube anschauen, was man da verpasst hat, nämlich nichts. Das war alles irgendwie nix. Und Nintendo ist erst sehr viel später dann zu einer diskbasierten Konsole gegangen, aber...
Nein, weil also man muss ja sagen, die Geschichte ist durchaus eine bedeutsame Scheitergeschichte, weil Nintendo sich einen eigenen Konkurrenten damit geschaffen hat, durch den Fokus dann auf mit Philips, auf CDI und dieser rüden Behandlung von Sony. Und ja, das hat die Videospielwelt doch nachträglich doch stark geprägt, um es mal sehr sanft auszudrücken.
Und nur wenige Jahre später kam die PlayStation, die richtige Sony PlayStation, auf den Markt, und das war dann eher eine Erfolgsgeschichte, nicht wahr?
Marginal, ja.
Hast du denn noch eine Konsole, die es nicht mal aus der Tür rausgeschafft hat?
Ja, natürlich. Allerdings, sie hat es eher in eine Tür reingeschafft. Und zwar, ich weiß gar nicht, welches Jahr das genau war, aber da gab es ein kleines Hardware-Geschäft, irgendwo in Kalifornien, glaube ich. Und da ist ein Mann mit einer relativ schrägen Konsole reingelatscht. Die sah relativ futuristisch aus. Er wusste nicht so genau, was das ist. Aber der Angestellte dort hat er sofort erkannt. Nicht? Da stand groß und breit Phantom drauf. Und das war einer der Prototypen der Infinium Labs Phantom, eine Konsole, die 2003, glaube ich, angekündigt wurde. Und ja, also erschienen ist sie nie, aber sie wurde relativ schnell hochgehypt und war ihre Zeit allerdings sehr, sehr weit voraus. Nicht? Was es sein sollte, war quasi ein PC eben in einem Konsolengehäuse, ohne Laufwerk, sondern also die Macher versprachen, dass man Spiele darüber eben einfach per Download beziehen könne. Also sozusagen jedes PC-Spiel kann man sich dafür runterladen. Es wird automatisch installiert, lässt sich über eine relativ aufgeräumte Oberfläche verwalten. Spielen könnte man locker mit Controller, aber auch mit einem sogenannten Lapboard, eine Mischung aus Mauspad und Tastatur. Und wurde relativ lange abgefeiert, bis sich dann irgendwann so langsam herausstellte, dass die Typen von Infinium Labs das nicht so richtig gebacken kriegen. Also nachdem sie 2003 eben angekündigt worden war, sollte sie eigentlich 2004 erscheinen und dann 2005. Irgendwann verschwand die Konsole als Eintrag von der Seite der Entwickler und ist dann irgendwann einfach im Nichts verschwunden.
Ja, die ganze Nummer ist ja irgendwie eine ganz wilde irgendwie. Also,
ja,
schon. Man muss glaube ich, also eine der Lehren kann man ja schon gleich irgendwie vorweggreifen. Du musst auch den richtigen Zeitpunkt erwischen halt, um Sachen auf den Markt bringen zu wollen. Und in dem Jahr 2003, 2004 ein Gerät zu bauen, woraus man dann irgendwie 10 Jahre später hinausläuft, ist sicherlich eine klasse Idee, aber wenn der Zeitpunkt halt nicht passt und der schien ja nicht zu passen, weil sie haben nie irgendwo, oder sagen wir mal so, die Sachen, die dokumentiert sind, haben mit Firma XY zusammengearbeitet, die Firma war nicht zufrieden mit dem Qualitätsstandards. Sie haben mal so Prototypen auch irgendwie der Presse gezeigt, Presse hat es irgendwie zerrissen, so Maus nur supermäßig und das war schon in den fortgeschrittenen Jahren. Also, und dann haben sie Deadlines, also sie haben, glaube ich, keine einzige von diesen Deadlines eingehalten.
Richtig.
Aber immer wieder Sachen angekündigt und auch gleich mit Preisen versehen. Und klar, da wird man irgendwie dann skeptisch. Also deswegen sicherlich eine interessante Idee von der Phantom. Und ich weiß auch noch, dass du so ein paar E3-Diskussionen durchaus beherrscht hast. Weil natürlich, man begeistert sich für das Neue, ja, was vielleicht mal kommen kann. Und was für eine coole Vorstellung war das, dass du einfach jeden Titel laden kannst und ich weiß nicht, ob Streaming überhaupt im Gespräch war, aber dass du halt jeden Titel einfach so ohne Medien beziehen kannst. Aber das war halt nicht die, das war halt so fern von der Realität noch.
Das ist ja öfters mal so, dass irgendwelche Sachen ihrer Zeit voraus sind, in manchen Aspekten zumindest. Und wenn du dir überlegst, über welche Downloadgrößen wir am Anfang von irgendwie Xbox Live gesprochen haben, das war alles, waren alles so kleine, süße Spielchen, ja, und nicht nur eine volle, große DVD, voll mit 9 Gigabyte, ja, da haut's dich ja, also hättest dich damals aus deinen ISDN-Leitungen rausgehauen vor lauter Datenmenge. Und
ja, man muss auch, glaube ich, festhalten, also was sie da angekündigt haben, also das war schon relativ opulent. Also die Phantom sollte zum Beispiel auch schon über Wi-Fi verfügen, was eben selbst bei der Xbox 360, die dann 2005
ja, erschien, noch ein Jahr später dann, ja.
2005, 2006 hatte sie eben noch nicht und also sie haben da vollmundig einfach mal alles in den Raum und in die Konsole geworfen. Also viel davon war natürlich herbeifantasiert, aber ich glaube, es wäre schon machbar gewesen. Also zwar in einem relativ begrenzten Rahmen, aber technisch wäre es drin gewesen. Wobei man sagen muss, also die Konsole sah eben auch schon ziemlich futuristisch aus. Also und es gab eben tatsächlich funktionierende Prototypen. Also die Software war irgendwie vorhanden, auch das Interface lief wohl. Aber wie man eben festgestellt hat, also wie gesagt, es wurde mal irgendwie ein Prototyp in ein Geschäft reingetragen und da wurde es ja auch aufgeschraubt. Und irgendwie so die Hälfte der Anschlüsse hinten an der Konsole waren eben so quasi Mockups, haben also nicht funktioniert. Aber es war wohl ein relativ tauglicher PC.
Das ist ja auch schön. Ich meine, so ähnlich funktioniert das ja dann im Jahr 2016 mit der Steambox auch, ne? Also ist so im Grunde ein PC, ist im Grunde so eine Konsole und hat dann irgendwie den Online-Store dahinter.
Genau, das also diesmal, das hat's halt quasi vorweggenommen.
Ob das diesmal funktioniert, ist ja auch noch nicht so richtig raus. Aber wollen wir mal sehen.
Bisher nicht so. Das finde ich eigentlich schade. Also die Idee, einfach einen PC in ein Konsolengehäuse zu stecken und mit einer Oberfläche eben auch so benutzerfreundlich zu machen, wie man es eben von der Konsole gewohnt ist. Die Idee war schon super. Und ich glaube, das muss man zumindest den Engineers von Infinium Labs, die damals daran gearbeitet haben, auch zugute halten. Auch wenn das Ding glorios gescheitert ist.
Na gut. Wir schauen nochmal zurück in die 90er. Mit einer Konsole, die es immerhin in Läden geschafft hat zum Kaufen, in echt mit Spielen, ja, aber auch nicht so richtig jetzt durch die Decke gegangen ist, Alex.
Ja, ich finde, sie gehörte in diesen Fundus von schöner Scheitern, die Dreamcast von Sega. Und sein Release in Japan fand irgendwie 98 statt und ist dann im Frühjahr 2001 eingestellt worden. Also relativ kurze Generation. Und war ja für Sega so ein bisschen der letzte Schuss, nachdem die Vorgängerkonsole schon irgendwie Schwierigkeiten hatte. Und um das mal vorsichtig auszudrücken, ja. Sega hat da viel auf eine Konsole gesetzt.
Das war die Dreamcast. Die Sega Saturn, die ich niemals in den 90ern jemals zu Gesicht bekommen habe.
Ja, sie gab's schon, aber sie hat halt irgendwie, das war ein kurioses Leben, dieser Saturn irgendwie angetreten hat und da war Sega dann, da hat sich dann Sega auch einfach aus dem Bereich der Großen einfach verabschiedet. Die PlayStation war halt mit der 1er relativ dominant, Nintendo war natürlich noch dominant und Sega hatte dann halt versucht, alles auf die Dreamcast so ein bisschen zu setzen und die Hoffnung. Und die sind eine ganz komische Zeit auch gestartet. Also so ein bisschen eine kleine Parallele, der Zeitpunkt, der tat ihnen nicht gut, weil sie so mitten zwischen zwei Konsolen gerutscht. Also die PlayStation 2, die auch hauptverantwortlich war, würde ich sagen, dass die Dreamcast dann nicht so der Erfolg geworden ist. Die war ja schon, also ich weiß nicht, ob sie angekündigt war, aber sie war zumindest halt in der Gerüchteküche, wie man das halt so kennt. Weißt du, Sony bringt seine nächste Version halt nächstes Jahr und haut euch alle aus den Socken und dann startet halt die Dreamcast. Und das ließ dann so Management Sega zu so Statements hinreißen, wie irgendwie, aber wir sind schon jetzt da, uns gibt's schon, das andere existiert nur so auf Papier. Und das ist eigentlich nie gut, wenn du so halt schon starten musst. Und man muss sagen, die Dreamcast hat ein paar Sachen extrem geprägt und auch echt richtig gemacht. Also sie hatte auch diese Online-Geschichte, das war mit einem Modem, diesen Breitbandadapter, den gab es leider viel zu spät. Die Modem-Geschichte, auch wenn es in Deutschland irgendwie vielleicht noch schwierig zu der Zeit war, aber das war zumindest sehr zukunftsweisend. Es gab auch Titel, ich glaube so insgesamt 20, 26 Titel, die man online spielen konnte. Und klar, also ich meine, wer Phantasy Star Online mal hat man sicherlich gehört einfach, dass das ein populärer Online-Titel damals war. Und der müsste, ja, ich glaube, heute noch über so private Server ist der noch immer zu spielen, was eine lustige Vorstellung ist. Dann hat die Dreamcast so ein bisschen als Fankonsole halt auch getragen. Ne? Also die Dreamcast hat halt so ein paar Marken und Franchises entwickelt, die teilweise die einfach aus Sega heraus entstanden sind, aus der Arcade kamen, die extrem, ja, präsent bei der Konsole waren. Und
Crazy Taxi.
Ja, ich meine, das waren wirklich große Titel. Ja. Und sie hatte in den USA, der ein bisschen später erfolgte, der Start, hatte sie 16 Starttitel. Das ist unglaublich, also aus heutiger Sicht und auch aus damaliger. Da waren so Sonic Adventure war dabei und Soul Calibur und Ready to Rumble und diese Geschichten. Die PlayStation 2, die dann kam und wie gesagt, auch mit dafür verantwortlich war die Dreamcast, dass die Dreamcast einfach nicht mehr weiterlebte. Die hatten ein ganz schreckliches, grausames Startportfolio. Und es war auf mehreren Ebenen spannend. Also ich meine, die Speicherkarten allein, die mit diesem kleinen Displays und man konnte zwei Speicherkarten zusammenstecken und Spielstände austauschen. Das war damals schon wirklich eine coole Nummer. Was sie halt auch so ein bisschen reingerissen hat, war halt die Raubkopierer-Geschichte. Also die erste PlayStation hat ja extrem davon profitiert, weil die einfach auch die Verluste geschluckt haben. Also Sony hat die Verluste geschluckt, Sega konnte das preislich halt nicht und auch deren einziger Kopierschutz war halt das Format, diese Gigabit-Disc, glaube ich, ne? Diese GD. Das war halt so eine vergrößerte CD mehr oder weniger, also passt irgendwie so ein Gigabyte drauf an Speicher. Aber das war mehr oder weniger der einzige Kopierschutz, den sie hatte. Ich glaube, jeder, der irgendwie so in der Zeit so groß geworden ist, diese Utopia-Buddhist, die sagt einem als Namen noch was. Mhm. Weil es war dann halt irgendwie innerhalb von ein paar Monaten einfach möglich, diese Images von den Spielen halt runterzuziehen, auf eine normale CD zu brennen. Und dann hast
aber
du
das hat natürlich niemand gemacht. Nein, also.
Das haben alle gemacht.
Nein.
Nein, ich meine, das Lustige ist ja, dass die Titel, die sie wirklich Sammlerwert ja haben, wenn du sie heute noch kaufst, weil also, das waren einfach ziemlich coole Spiele, die da mit ziemlich coolen Hüllen und Artdesign einfach entstanden sind. Und Sega konnte einfach nicht da irgendwie mithalten mit dieser, ja, mit der Raubkopierer-Szene. Die haben halt an jeder Konsole haben sie halt Verlust gemacht. Und dann haben sie den Preis halt der Konsole dann noch sukzessive gesenkt und dann wurden halt die Verluste auch größer, bis sie halt dann ausgestiegen sind mit den Worten, das war's für uns mit Hardware. Und das war schon, ich fand es sehr prägsam, weil es war halt irgendwie so, nicht nur aus der Kindheit so, dass Sega jetzt irgendwie keine eigene Konsole mehr macht, sondern einfach für den Markt war das auch, das war schon recht bitter, weil also es war ein CD-Medium, ich mochte keine CD-Medien so zu der Zeit sehr, es fühlte sich an eher so wie ein Modul, ja, wie die Nintendo-Geschichten oder N64 war ja aktuell und dann kam der GameCube. Also ich fand es zwar eine sehr konsolige Konsole, wenn man das so sagen kann und hat halt tolle Spiele gehabt und hat halt leider kein Marketingbudget gehabt durch die finanziell angestrengte Situation. Sony hat sie da einfach auch überrannt.
Ja, also ich muss sagen, mich verbindet eben auch so mit der Dreamcast irgendwie so starke Kindheits- oder Jugenderinnerungen. Also ich habe den Dreamcast auch sehr geliebt. Also ich habe auch heute noch einen rumstehen, also einen, der funktioniert. Insgesamt habe ich glaube, vier Stück, drei davon eben kaputt. Wenn wahrscheinlich die meisten kennen, da ist eben der Laser kaputt gegangen, der die Disc liest und den irgendwie zu ersetzen, ist mittlerweile nicht mehr so günstig.
Für Saturn gibt es ja inzwischen den Hack, ne, über den Expansion-Port. Dafür hat jemand jetzt nach 20 Jahren mal nachgeschaut, wie es dann doch geht und hat jetzt irgendwie einen Adapter gebaut für den Expansion-Port, um quasi das kaputte Sega-Saturn-CD-Laufwerk, was genauso gestorben ist wie das Dreamcast-Laufwerk, um das eben zu umgehen und um Homebrew und eben Sicherheitskopien in Anführungszeichen zu ermöglichen. Was tatsächlich eine legitime Sache ist inzwischen, weil jetzt verliert Sega kein Geld mehr an.
Du musst ja auch sagen, dass die PCs mittlerweile so schnell sind, dass sie halt die Spiele, die gehen nicht verloren, ja, die liegen halt für Emulatoren und so weiter, liegen die
ja, aber das ist, rum. Man will doch schon das Echte.
Nee, klar.
Also es war ja auch das Gefühl, also der Dreamcast war ja auch vom Haptischen her, der war so klein, der war so schnucklig, der war relativ leicht im Vergleich zu anderen.
Die hatten einen grandiosen Controller, muss man sagen.
Genau, und der hatte irgendwie für mich, es hat sich für mich nie wie so eine Sega-Konsole angefühlt, sondern eher wie eine Nintendo-Konsole. Auch von der ganzen Farbgebung her. Und ich hatte eben damals einen Genesis und der war dick, der war klobig, der war schwarz, der war so quasi die Bratpfanne in die Fresse-Konsole. Und der Dreamcast, der war eher so der lockere, freundliche Hallo, lass uns gemeinsam spielen. Also der hatte so ein ganz eigenes Feeling, was eben so zwischen Sega und Nintendo so hin und her schwang. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen ätherisch klingt, aber...
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich meine, hinzu kommt irgendwie, dass die Dritthersteller bei den Spielen halt auch schwierig aufgesprungen sind. Ich meine, die Jahre später hat die Wii das Problem anders dann abfangen können, aber ich meine, Nintendo hat jetzt wahrscheinlich mit der Wii U ähnliche Probleme. Es gab halt grandiose First-Party-Titel für die Dreamcast.
Revolutionäre.
Kann man durchaus sagen. Und von Entwicklern, die halt bei Sega erst waren und dann ausgelagert wurden in eigene Studios, da ist wirklich extrem viel cooles Potenzial entstanden. Einfach, ich meine, die Namen. Und ich meine, so ist Sega, hat der Sega sich weiterentwickelt. Sie haben halt gesagt, wir machen keine Hardware mehr, aber machen jetzt für alle Plattformen was.
Ja.
Und es ist halt so ein bisschen bestehen geblieben. Man hat schon gemerkt, also wenn man für andere Plattformen was macht, dann ist es halt nie so wirklich deins. Ja, also viele von den ehemaligen Klassikern, die sind auch einfach untergegangen dann. Aber einige sind auch wirklich gut umgesetzt worden. Und also ich bin sehr dankbar für diese Konsole, weil sie halt einige tolle Franchises hervorgebracht hat.
Welches war dein Lieblings? Welches war dein Lieblingstitel für die Dreamcast?
Naja, also Jet Set Radio ist schon so eins, was weit oben mitspielt, muss man wirklich sagen. Und ich wollte auch die iOS-Version lieben und so. Also ich meine, das ist aber wie gesagt, das ganze Startportfolio konntest du einfach kaufen. Und da habe ich echt viel Stunden reingesenkt. Und auch zu Recht, weil das waren wirklich gute Spiele.
Ja. Ich habe ja stundenlang mit Shenmue verbracht und einfach nur, bin auch nur durch die Städte gelaufen und geguckt und wie sich die Städte eben auch mit bestimmten Feiertagen verändert haben. Und du konntest ja im Dreamcast, wenn ich mich richtig entsinne, auch eher mit den Kalender umstellen. Und man hat da in Foren nachgeschaut, auf welchen Tag man irgendwie den Kalender stellen muss, damit irgendwie Lampignons rumhängen oder der Schnee fällt und sowas. Ah, es war wirklich genial. Also die Konsole, die hat eben auch dank des der GD-ROM hieß das ja wirklich.
GD-ROM hieß es, ja.
Hat es ja eben auch die Entwickler so ein bisschen beflügelt, einfach Content in die Spiele reinzuhauen. Und die haben damit wirklich kreative Dinge auch stellenweise angestellt. Einfach mal so komplett andere Assets, also Texturen zum Beispiel oder eben diese Lampignon-Geschichte für Städte, was sonst mit Modulen einfach nicht ging, weil einfach zu wenig Speicher da war. Und hier ging es eben.
Jetzt, wie schaut denn das aus? Wir hatten in den 80ern und 90ern schon konsolenmäßig so eine Dominanz von Nintendo und Sega eine Weile. Und die ist durch diese Geschichten ja so ein bisschen, sagen wir mal, umgekippt. Nintendo gibt's noch, Sega gibt's auch noch, aber nicht mehr in Hardware. Aber übernommen haben halt die großen Konsolen Sony und Microsoft mit PlayStation und Xbox. Und ohne das Scheitern von diesen alten Konsolen hätten diese neuen Konsolen nicht phönixgleich aus dieser Asche aufsteigen können.
Ne? Oh, sehr lyrisch, der Herr. Ja, stimmt schon. Also wobei Microsoft, das war ja auch schon immer so eine Geschichte. Also ich weiß nicht, ob die auf das Scheitern tatsächlich gewartet haben. Ich glaube, die haben einfach mal zu damaligen Zeiten haben sie eben genug Geld gehabt, um einfach mal das mit der Konsole zu probieren. Und wenn man sich das anschaut, also die allererste Xbox, die war ja auch schon so eine Art Scheitern zum Erfolg. Die haben das einfach mal rausgehauen.
Mhm. Die hatten jede Menge Geld, kein Problem, ne?
Genau, die hat sich nicht sonderlich mies verkauft, aber die Unterstützung, vor allem für das Xbox Live auf der allerersten Xbox, das wurde relativ schnell eingestellt. Und die Xbox 360 wurde dann ziemlich schnell nachgeschossen. Wobei die dann eben auch komplett, also ja, nicht komplett anders, aber sehr viele Probleme der ersten Xbox ausgebügelt hat. Also es war eher so eine Xbox 1.5, wenn man so will.
Es ist sicherlich zum einen inspiriert vom Erfolg von der PlayStation gewesen und zum anderen, so wir haben ja DirectX auf dem PC irgendwie, kann man das nicht auch in eine Kiste packen und unter den Fernseher stellen? Weil der Traum von wir wollen ins Wohnzimmer, den hat ja irgendwie jede Firma. Und wenn du halt irgendwie ein bisschen Geld zum Spielen hast, dann machst du halt mal eine Xbox. Und es ist nicht schlecht gelaufen.
Ja.
Nee, es hat gut Geld gekostet, aber hat dann ja letztendlich schon funktioniert, muss man sagen. Also es funktioniert immer noch zumindest. Es ist ein bisschen natürlich abhängig davon, wie weit man das subventionieren will weiterhin. Also ich meine, es ist schon noch eine gut laufende Sparte, aber es ist natürlich, also jetzt gerade die aktuelle Generation hat ja schon so ihre Probleme gegen Sony. Und also ich finde es durchaus interessant. Ich meine, es gibt immer noch diese Geschichte, also es scheint Verhandlungen gegeben zu haben, dass Sega ihre Dreamcast-Spiele ohne irgendwelche Emulationen auf die Xbox bringen wollte und dass der Deal ist irgendwie durchgefallen. Hätte man natürlich auch sagen können, was wäre dann daraus entstanden, wie man so viele dieser Geschichten wahrscheinlich so weitererzählen könnte. Was wäre entstanden, wenn der und der mit dem kooperiert hätten und wenn der Deal zustande gekommen wäre. Also deswegen, es baut alles irgendwie so ein bisschen aufeinander auf. Aber ich fand, also die drei Punkte, die wir uns rausgesucht haben hier mit den drei Konsolen, ein bisschen markant für die Geschichte, die in den 90ern ablief.
So, ihr habt also gesehen, wie man irgendwie durch Scheitern entweder selber weiterkommen kann oder andere dazu bringen kann, irgendwie vorwärts zu kommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Uns gibt's ansonsten so im Schnitt über den Daumen mit ein bisschen Augen zudrücken. Ungefähr einmal im Monat bei gamesonso.de oder in einem Podcast-Client eurer Wahl. Und wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung von Insert Moin und hören uns demnächst wieder. Dankeschön, Servus.
Tschüss.
Tschüss.